Ja, danke. Danke auch für die Einleitung, die passt thematisch sehr gut dazu. Ihr seht das Thema da an der Wand. Es ist ja die dunkle Jahreszeit, noch haben wir das Glück, es ist morgens und es ist hell. Aber was machen wir da gerne in der dunklen Jahreszeit? Ne? Überall bei IKEA mal vorbei und den Sack mit den Teelichtern kaufen. Ne? Und die dann überall verteilen. Ja, und dann zünden wir die Lichter an, ne? Damit es so ein bisschen heller wird. Es gibt mittlerweile ja Haushalte, die haben so Schalter an der Wand, da könnte man eigentlich auch drauf drücken, wäre auch schön hell. Ja, aber es geht ja um ein bisschen mehr. Ne? Es wird dann heller und es wird wärmer. Wenn du so einen Stapel von Kerzen da in der Bude hast, dann steigt auch die Temperatur tatsächlich. Ne? Also nicht nur auf dem Thermometer eben, sondern vielleicht auch im Herzen so ein bisschen. Man fühlt sich so ein bisschen, das ist heimeliger, kommt noch eine schöne Tasse Tee dazu. Ja, warum machen wir das? Ja, eigentlich um die Dunkelheit irgendwie ein bisschen zu vertreiben. Ne? Jetzt ist natürlich gerade tolles Wetter, aber wir hatten die letzten Tage ja auch so ein tolles Wetter, wo man denkt, meine Herren, habe ich wieder eine Laune, ne? Grau von morgens bis abends, dunkel bis düster, ist nicht. Und unsere Weltzeit, sage ich mal so, verleitet uns, denke ich, in vielen Fällen ja auch dazu, dass wir sagen, es wird immer dunkler. Vielleicht haben wir die Corona-Zeit schon so ein bisschen vergessen. Ich glaube, das war so ein ganz elementarer Einschnitt und dann kam ja ein Schlag nach dem anderen. Natürlich gab es vorher auch schon Einschläge. Es gab schon diverse andere Sachen und es gibt überall auf der Welt Katastrophen. Nicht alle nehmen wir so mit, glücklicherweise. Dumm, dass es für andere Leute nicht so gilt, weil die haben schon seit Jahren Krieg, Hungersnöte. Und vor 30 Jahren gab es in vielen Teilen Afrikas auch große Hungersnöte. Und so richtig verschwunden ist es auch da nicht. Meistens auch natürlich in Kombination mit Krieg, denn ich weiß nicht, welcher Krieg schon mal irgendwas Gutes hervorgebracht hat. Man zerstört ja alle die Arbeit, die man sich irgendwo gemacht hat, ne? Hast dein Haus hingestellt, hast den Acker bebaut, hast dies und das gemacht und dann ist plötzlich alles kaputt, was Generationen vorher so Stück für Stück immer so ein bisschen erweitert haben. Und dann fängt man wieder von vorne an, wenn man überhaupt noch kann. Und ich glaube, die Zeit, in der wir leben, ist für viele von uns hier auch so ein bisschen erschreckend. Jetzt kommt die nächste Etappe, vielleicht betrifft uns das nicht so sehr, aber so ein bisschen Angst macht sich breit. Oh, VW will Werke, Continental will was runterbauen, die wollen was abbauen. Und wenn diese Autoindustrie runtergeht, ja, dann sind ja die ganzen Zulieferer, die mindestens die Hälfte oder das Doppelte von den Leuten sozusagen nochmal ausmachen, ja auch gefährdet. Und dann ist auch der Bäcker in der Stadt gefährdet. Denn wenn die Leute wegziehen, wenn sie weniger Geld haben, kaufen sie auch weniger. Der nächste Laden macht Pleite, ja, und dann ist so ein ganzes Einkaufszentrum leer, ne? Okay, das kennen wir. Wenn man hingeht und denkt, es sieht ja auch irgendwie trostlos aus. Hier ist zu, da ist zu. Gut, sie machen schöne Bilder ran. Ja, aber möglicherweise geht's bergab, ne? Empfinden sicherlich viele von euch so. Du kannst natürlich privat auch irgendwie Glück haben. Finanziell geht's dir gut. Deine Beziehung läuft super. Alles toll. Vielleicht hast du sogar so ein Upgrade gekriegt im Job oder so. Oder eine tolle Anerkennung, alles klar, kannst du haben. Und trotzdem kannst du woanders hingucken und sagen, oh, so insgesamt sieht es nicht so günstig. Jesus hat so eine Zeit auch mal beschrieben, im Lukas 21, will ich mal ein paar Verse lesen, von 25 ab. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen auf der Erde, Angst der Nation in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer. War das 6 oder so, 2006, 4 mit dem Tsunami. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Aber seitdem gibt es das immer wieder und war auch so ein einschneidendes Ereignis. Ne? Ich erinnere mich daran, dass jemand gerade zu dieser Zeit, ich glaube die Band heißt Juli, ein Lied geschrieben hat, Die perfekte Welle, und das haben sie dann einfach nicht veröffentlicht, weil es einfach so ein bisschen makaber war. Da war so eine Riesenwelle, in der zigtausende tot gefunden haben. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das sagt Jesus vor weit über 2000 Jahren. Mir ist klar, ich habe diesen Text sozusagen ein bisschen geklaut, weil das ist ein Text, der betrifft jetzt gar nicht diese Situation, von der ich davor geredet habe. Das ist ein Text an Israel. Und die Situation, die da beschrieben wird, ist jetzt nicht die genau, in der wir jetzt stehen. Das muss man dann schon ein bisschen auseinanderhalten. Aber ich habe mir die Frechheit sozusagen oder die Freiheit dazu genommen, weil ich weiß, es ist ein anderer Zeitraum, aber es ist derselbe Gott. Das Prinzip ist dasselbe und es sind letztlich auch die gleichen Menschen. Ob sie nun Israelis sind oder ob sie Deutsche sind oder hier in Deutschland wohnen oder was auch immer sind, vollkommen egal. Wir lassen uns von so etwas erschrecken. Mit Recht. Weil es ist ja auch erschreckend. Wenn eine Finanzkrise kommt, sagst du ja super, dass ich kein Geld habe, ich habe es auch nicht angelegt, also kann es nicht weg sein. Ja, das betrifft dich doch. Und vor allem betrifft dich das meistens, je weniger Geld du hast, umso stärker. Dann wird alles teuer. Dann gibt es Alt-Luther-Teuerung. Gab es früher auch schon. Da sind Leute aus Israel weggezogen, weil es da Hungersnot. Altes Problem, kam immer wieder vor. Die Geschichte um Josef herum zeugt auch davon, dass es da echt fette Jahre gab und echt dünne Jahre. Das ist nichts grundsätzlich Neues. Und immer wieder erschrecken Menschen mit Recht, weil es geht an die Existenz. Ich will das mal so in zwei Teile einteilen. Einmal unsere Umwelt, also die Welt, in der wir leben, und dann Gottes Realität. Aber wie gesagt, dieser Bibeltext aus Lukas 21 ist eigentlich an Israel und betrifft ein kleines bisschen eine andere Zeit. Aber ist derselbe. Wenn wir unsere Umwelt angucken, wir haben ja Überflutungen, mehr und mehr. Ich bin ein bisschen schlecht im Gedächtnis, sage ich mal so. Das erste Jahrhundert Hochwasser kam, nachdem alle zwei Jahre ein Jahrhundert Hochwasser kam. Ne? So, wo die Elbe rüberging und all die anderen Flüsse da unten. Jahrtausend Hochwasser. Meine Herren, da sind kaum 5 Jahre vergangen, da hatten wir schon zwei andere, glaube ich, die alle dieselbe Stärke hatten, nur vielleicht an anderen Orten. Katastrophal. Und vor 20, 30 Jahren ist mein Eindruck, ich habe das nicht so statistisch nachvollzogen, ging es in den USA immer stärker mit diesen ganzen Wirbelstürmen los, dass da immer mehr kam. Und das nimmt auch nicht ab. Und da fliegen die Häuser durch die Gegend. Können halt nicht so gut bauen wie wir, ne? Sage ich immer so mal. Richtig Steinhaus, das steht auch. Die Pappe, die fliegt weg. Aber ist egal, es ist ein Elend. Das nimmt immer mehr zu. Das Ahrtal, da gab es vorher keine Flut, plötzlich gibt es einen. Woanders, Erdrutsche, es nimmt immer mehr zu. Finanzkrise hatten wir schon, wird auch wiederkommen, keine Frage. Und natürlich kann man auch im Kleinen Existenzängste, Beziehung zerbricht, du verlierst deinen Job, du weißt nicht, wie du über die Runden kommst, am Ende des Geldes ist noch ein Monat über und sind irgendwie alle flöten. Ja, dann, was soll ich dann noch? Ist ja kein Wunder, wenn es dann... Wie gesagt, es betrifft den einen mehr, den anderen weniger. Wir haben jetzt sicherlich gerade nicht mit Hungersnot. Warum? Weil wir, egal wie relativ limitiert vielleicht unser Einkommen ist. Wir sind, und auch alle, die wir hier sitzen, sind in einem gewissen Sinne reich. Auch wenn wir uns nicht so fühlen, weil reich ist bei uns eben was anderes. Aber wenn du das vergleichst mit Leuten, die nicht mal $1 zum Leben haben pro Tag, dann brauchst du dir da keinen Kopf drüber machen. Du bist am oberen Ende. Und deswegen können wir immer auch noch Sachen, die auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen, gut wegpuffern. Dann kaufen wir eben woanders ein Jahr und dann wird alles teurer. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie, mehr oder weniger. Das ist vollkommen klar, wenn uns solche Situationen betreffen, dann sind wir, wie das Wort so schön sagt, betroffen. Dann verändert uns das, beeinflusst uns das. Wir können natürlich das irgendwie schönreden, probieren. Naja, wird schon wieder alles gut werden. Ne? Und wenn so Sprüche wie, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ehrlich gesagt, ich finde sowas totalen Quark. Es wird nicht alles gut. Nicht für jeden, nicht immer und schon gar nicht so pauschal. Es gibt einfach Sachen, die sind schlecht, die bleiben schlecht. Und die werden auch nicht besser dadurch, dass ich mir das schönrede. Kannst du es auch fromm sagen? Naja gut, es wird mir alles zum Guten mitdienen oder zum Besten, ne? Also, alles nicht so schlimm. Ist doof jetzt, aber nicht so schlimm. Wird schon was Gutes bei rauskommen. Ja, aber es ist jetzt aktuell gerade. Naja, den Kellerüberflutung, was soll's, zumal es eh beim Nachbarn war. Wir haben das jetzt schon mal mitgemacht, so eine Kellerüberflutung. Wir sind da relativ gut bei, wir haben im Haus gewohnt, das gehörte einer Baufirma. Und die hatten in dem gleichen Kelleretage, anderen Raum, ihr Archiv. Unsere Waschmaschine stand auf einem, weiß ich, 30, 40 Zentimeter hohen Betonsockel. Aber auch die war kaputt. Die hat er uns übrigens ersetzt. Einfach so, machen wir was. Aber sein ganzes Archiv, das kann er wegschmeißen. Einfach so, zack. Und das war harmlos. Da sind uns in dem Sinne keine schlimmen Sachen und auch keine großen Wertgegenstände. Gut, für uns war so eine Waschmaschine damals schon finanziell eher ein Problem. Das wurde gelöst, aber es war harmlos. Aber das kann man sich ein bisschen weiterdenken. Und all die Bilder, die ihr sicherlich im Fernsehen auch gesehen habt, wenn die Schlammlawinen in die Häuser reinkommen. Bei uns war das klares Regenwasser. Das wurde abgepumpt und dann war es relativ sauber. Aber diese kleine Schlamm macht alles kaputt. Alles, was du da schön gelagert hast, Installationen, ja sogar das ganze Haus leidet unter so. Ja, willst du das schönreden? Willst du dann einfach so mal Kerze anzünden? Ach, schön heimelig? Quatsch. Du betrügst dich doch selbst. Ich sag mal so, wenn das eine Katastrophe ist, die wirklich eine Katastrophe ist, dann ist es eine Katastrophe. Fertig. Wenn das eine eingebildete Katastrophe ist, ach, mir geht's ja so schlecht und dann ist mir das doch schiefgelaufen und das, dann hilft Schönreden vielleicht schon manchmal, weil dann ist ja auch nicht wirklich, dann redest du dir das ja auch nur schlecht. Aber wenn es eine richtige Katastrophe ist, warum soll man es nicht so benennen? Das ist Jakobus, der sagt, ja, wenn dein Bruder da friert und so, dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, hier, wärm dich schön und halt dich trocken und ein guter Tipp, pass mal auf, geh mal nicht in die Kälte, wenn du nass bist. Nee, dann gibst du ihm was Warmes zum Anziehen. Dann musst du was machen, weil dann hat er ein Problem. Das reicht nicht mit Schönreden. Und wenn du ein Kind Gottes bist und auch ein paar Jahre dabei bist, dann weißt du, dass das nicht immer wie ein Leben in Abrahams Schoß ist. Gemütlich, kommodig, Schlaraffenland oder so oder sonst. Warmes Wohnzimmer, Couch, Fernseher, Teetasse und so ist das ja nicht. Wir haben doch auch Probleme. Wir haben doch auch Sachen, wo es einfach schief läuft, wo es nicht ordentlich läuft. Im Persönlichen, wie auch dann in unserer Umwelt, wo es einfach nicht so klappt. Im Jesaja 59, da steht, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu hart, man könnte auch vielleicht sagen, zu taub zum Hören. Warum, wenn es keine Probleme gäbe? Bedeutungslos. Es gibt Probleme, es gibt Katastrophen. Aber Gottes Hand ist nicht zu kurz, um einzugreifen und man könnte die Reihenfolge auch umdrehen. Erstmal hört den Hilferuf seiner Kinder und dann kann er auch noch. Ist ja nicht so, ja, ich habe das gehört, aber Leute, kann dir leider nicht. Keine Möglichkeit. Nee, das ist, ich finde, es gibt auch grundsätzlich nichts zu beschönigen. Man muss sich nicht in die Trauer und in die Trübsal reinreden, aber es gibt auch nichts zu beschönigen. Ich kann euch sagen, es wird noch schlimmer werden. Nicht morgen, aber auf Dauer hin, sagt Jesus ganz klar. Jesus erzählt ja eine ganze Menge, auch diese Stelle, die ich vorher gelesen habe, ohne damit zu sagen, so, wehe, wehe. Ne? Er droht damit. Er sagt, es kommt so. Das wird so sein. Er beschreibt das, damit wir unser Verhalten darauf einstellen. Nicht, weil er sagt, so, pass mal auf, das werde ich euch richtig hart spüren lassen. Folgende Pläne gibt. Das ist da gar nicht das Thema. Jesus sagt, es wird passieren. Er sagt zum Beispiel mal, dieser Tag, der wird irgendwie kommen und wer auf dem Dach ist, soll nicht noch sehen, dass er runterkommt. Also es wird einfach sehr überraschend sein. Verhaltensweise könnte man sagen. Aufpassen. Aufmerksam machen, aber nicht, um Angst zu haben, sondern um vorbereitet zu sein, um nicht überrascht zu sein. Richtig? Weil er da ist, weil seine Hand nicht zu kurz ist und weil sein Ohr nicht taub ist. Lukas 21 aus der Hoffnung für alle, ab Vers 33, da heißt das, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben immer Bestand. Passt auf, dass ihr euch weder durch ein Ausschweifen und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenkt. Sonst wird dieser Tag über euch kommen. Das ist Gottes Plan. Es ist nicht alles Schlaraffenland. Es passieren Sachen, ohne dass das Gott entgleitet. Du könntest ja sagen, ja Mensch, wenn er Gott ist, dann soll er das auch möglichst verhindern. Das ist offensichtlich irgendwie nicht sein Plan. Aber er sagt, es wird so sein, dann passt aber auf. Und jetzt kommt die Anweisung, wieder durch ausschweifendes Leben, andere Übersetzungen sagen durch Rausch, was offensichtlich von diesem Wort her nicht einfach nur darauf begrenzt ist, dass man besoffen ist. Man kann sich auch anders machen. Durch viel Action, durch viel Erlebnisse, viel tun und machen, damit man eben, wie soll ich sagen, der Realität nicht. Und von daher fand ich die Übersetzung sehr gut, durch ausschweifendes Leben. Auch nicht durch Trunkenheit. Klar, sich die Birne zugaben, zukiffen und sonstige Sachen. Hauptsache, es wird erträglicher. Du kannst ja auch irgendwelche sozusagen offiziellen Drogen nehmen, irgendwelche Psychopharmaka. Auch nicht durch die Sorgen des Alltags Ziel ablenken. Natürlich bereitet das Sorgen, wenn das Geld nicht da ist. Wenn du zwar Geld hast und du kannst dafür nichts kaufen, auch das bereitet Sorgen. Du sagst ja super, mein Konto ist voll, aber keiner verkauft mir Gas für meine Heizung. Dann habe ich doch irgendwie Sorgen, dann habe ich doch ein Problem. Aber auch dadurch sollen wir uns nicht ablenken. Ich möchte das mal so beschreiben, Gott ist nicht immer der Handelnde. Also, er macht nicht alles, aber er ist immer der Allmächtige. Nicht alles, was passiert, ist immer so, dass das auf Gottes Plan ist. So, jetzt machen wir exakt das, dann wird es da regnen, dann der wird sein Geld verspielen, hier wird super Ernte sein und so, alles so auf den Reglern genau eingestellt, wird alles so passieren. Nee, Gott hat gewisse Prinzipien geschaffen, gewisse Sachen in Gang gesetzt. Wenn es nötig ist, greift er auch mal ein. Und vielleicht ist es dann das Loch in der Wolkendecke, wo gerade bei dir die Sonne scheint, was mal sein muss oder weil er es so möchte, was normalerweise von den Meteorologen nicht vorhergesehen war, weil es einfach nicht geplant war, nicht sich im normalen Ablauf war. Meint ihr, so ein Meteorologe könnte das Wetter vorhersagen, wenn Gott den ganzen Tag da rumdrehen würde, wie er Lust und Laune hat? Das wäre ja dasselbe, als wenn du sagen könntest, was Trump als nicht. So was Irres, wenn er immer sagt, ah, mal hier so, mal da, so ganz unmotiviert. Nee, das ist nicht so. Gott hat Sachen in Gang gesetzt und lässt laufen und die funktionieren normal auch so. Und da kann man ein bisschen dann rumschieben und so weiter. Sonst könnte man gar nichts vorhersagen. Klappt aber doch relativ. Aber das hindert Gott doch nicht, im speziellen Fall mal irgendwo einzugreifen. Obwohl da blauer Himmel ist, es bei dir regnen zu lassen, weil das vielleicht so sein soll. Zum Beispiel. So ganz leichte. Wenn es diese Bedrohungsszenarien gibt, haben wir Angst, das gehört irgendwo. Aber wir sollen wissen, wir sollen keine Wirklichkeitsflucht betreiben. Berauschend uns irgendwie zudröhnen. Wie auch immer. Also auch Kopfhörer aufsetzen und alles Mögliche machen und in eine andere Welt abtauchen, nur damit du diese reale Welt nicht erleben musst. Das gehört vielleicht auch dazu. Nee, die ist doch einfach da und das wird doch in der Regel auch nicht besser. Dass man das nicht. Aber du musst natürlich auch nicht dauernd die Orte suchen, wo man über die Katastrophen spricht und auswählen. Weißt du, wir werden so fremd bin und da gibt es geheime Zirkel und da und ach, und es ist ja noch viel schlimmer als das, was du sehen kannst. Da kannst du auch nichts dran ändern. Sollte das. Natürlich muss man sagen, meine Herren, was weiß ich, wie geheime Zirkel, wer auch immer gibt. Ne? Legt ja nicht jeder nachher das Papier vor und sagt, ja, wir hatten den Plan schon. Ist ja auch selten der Fall. Sowas passiert ja öfter, als vielleicht meint. Es gibt immer Leute, die was im Geheimen tun, was Böses vorhaben. Aber muss ich mich dann ganzen Tag mit eben meine Seele mit belasten? Habt auf euch selbst Acht. Man könnte das modern sagen, das Eigens. Muss man, glaube ich, uns Christen manchmal auch sagen. Also nicht jedem, aber manchen, die immer sagen, ja, der Herr macht schon, der Herr macht schon. Nee, manchmal musst du auch machen. Das ist einfach so. Meine, der hat doch in dir keine Marionette geschaffen oder so ein Opfer, was einfach nicht anders kann, als was so passiert. Nee. Hab auf dich selber Acht. Das heißt, achte mal darauf, was machst du denn in der Situation? Erstmal kommt die, Bums, die ist da, präsent. Welche Gedanken dann kommen, die sind einfach ratzfatz da hast du gar keine Kontrolle. Aber die nächsten Stunden entscheidet sich, wie gehe ich damit um? Na, wenn das schon so anfängt, dann kommt noch das und das und das. Und da neulich hat es ja auch schon irgendwo da geknackt im Gebälk sozusagen virtuell. Und da wird es bestimmt noch viel schlimmer. Das ist dann schon deine Fahrt. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt und andere Leute, denen ist dabei noch das passiert. Ja, anderen Leuten ist auch noch was nicht passiert. Was du mit deinen Gedanken dann machst, das ist deine Frage. Ich finde so einen Satz, der Luther zugesprochen wird, ziemlich genial. Er sagt immer, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann verhindern, dass sie darauf Nester bauen. Ich kann gar nicht verhindern, was mir so für Gedanken durch den Kopf schießt. Das können die dümmsten Sachen sein. Ob es um die Katastrophen, um das Elend geht, ob es um irgendwelche Art Versuchen geht. Das kann alles möglich sein. Aber es ist deine Verantwortung, ob du das kreisen lässt. Ob die immer wiederkommen dürfen, ne? Und du den Gedanken nochmal wieder durchkaust und nochmal wieder tiefer reinsteigst. So, da fängst du an, dass dein Nester entsteht. Das ist deine eigene Verantwortung. So, und jetzt kommen wir zum zweiten, zur göttlichen Rede. Was soll ich denn mit meinen Sorgen machen? Umwelt, man könnte auch in dem Falle sagen, meine Innenwelt, weil das, was da außen passiert, das hat ja dann was mit mir auf einmal zu tun da drin. Muss ich sozusagen in Kontakt mit einer Realität, wenn mir ein Stein auf den Fuß fällt, ist das auch eine Realität. Ursache in eine schöne Stahlkappe. Dann geht das möglicherweise zu. Aber da wird die Umwelt auf einmal zu etwas, was in mir ist. Ne? Das tut mir weh, das hat was mit meinem Leben. Im 1. Petrus 5, da schreibt der Petrus, deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, oder bei Luther, die euch. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn es seine Zeit ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Erwartet nur darauf, dass er einen von euch versteht. Das kennen wir. Ich gebe zu, wie gesagt, ich habe da Sachen aus dem Zusammenhang vorhin gerissen mit dem Lukas 1, habe ich 21, habe ich euch erklärt. Und auch hier, werft alle eure Sorgen auf ihn. Ja, aber da gibt es auch einen Zusammenhang. Steht zum Beispiel diese Verse davor oder der Vers davor und der Vers dahin. Beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Das bedeutet nicht, dass wir Kriecher sind, dass wir Opfer sind. Nur so Empfänger von all dem, was von oben kommt, im Negativen, ne? Sondern es bedeutet, ich erkenne Gottes Größe auch. Ich beug mich darunter. Ich erkenne auch an, dass er viel mehr kann. Ich denke nicht, dass meine Gedanken der Weisheit letzter Schluss sind. So nach dem Motto, ja, ich habe die Situation durchdacht, außer Strick kaufen gibt es hier keinen Ausweg. Dann würdest du dich ja über Gott erhöhen und sagen, es kann keine Verbesserung geben, weil es keine gibt. Fertig. Ich habe das alles überlegt. Ich stehe auf jeden Fall doof da, wenn ich irgendwie weiter existieren sollte, also mache ich dem ein Ende. So mal als Extrembeispiel. Damit stelle ich mich definitiv unter Gott. Sondern ich sage, ich habe alles erkannt, was wichtig ist, und da gibt es nur einen Weg. Das ist Quark. Wenn ich mich unter Gott stelle, akzeptiere ich auch, da ist mehr, da ist höher. Und dahinter heißt es, seid besonnen und wachsam. Ne? Also wir haben hier wieder drei Sachen. Unter Gottes Hand beugen bedeutet nicht der Kriecher sein, nicht das Opfer sein, sich unter Gott zu demütigen, sondern das heißt in erster Linie, ja klar, ich stelle mich da unten drunter, ich bin nicht das Höchste. Meine Meinung ist nicht das Höchste, meine Erkenntnis ist, er hält ja große Stücke auf. Heißt es ja, dann wird Gott euch aufrichten oder auch erhöhen zu seiner Zeit. Das Zweite, er sorgt für mich. Auch das, wenn wir das zum ersten Teil des Verses sehen, zeigt ganz klar, es geht hier nicht um so einen machtgeilen Typ, der alle Leute ausbeutet, die er unter sich. Das ist ganz anderes. Deswegen ist auch dieses Unterordnen unter Gott nicht armer Wurm auf der Erde schon, ne? Ist was ganz anderes. Viel weitgehender, aber auch auf einer viel besseren Bindung. Er sorgt für mich und ich stehe unter dem Schutz seiner starken Hand. Und das Dritte ist eben diese Eigenverantwortung, die hier wieder auftaucht. Ne? Seid besonnen und wachs. Deswegen werden ja, sagen wir so, schreckt Gott nicht davor zurück. Du kannst ja manchmal jemand bewahren vor den schlimmen Dingen im Leben, indem du darüber halt dann nicht... Man muss ja auch manche schützen, ne? Kleine Kinder und so, die sind zum Beispiel ja unsere Schutzbefohlenen, wenn man so will. Und die müssen vielleicht nicht mit allem Elend dieser Welt konfrontiert werden. Das können sie überhaupt nicht tragen, nicht verarbeiten, nicht. Da muss man sie vorschützen. Aber ab irgendwann muss man sich Sachen ja auch stellen. Und ich kann ja mit 50, 60 und sonst nicht sagen, ja, jetzt müsst ihr euch vor allen den Wahrheiten, die im Leben gibt, schützen, dass es auch böse Menschen gibt, ne? Auch das muss man Kindern leider beibringen, ne? Dass es leider nicht nur diese netten Bekannten, mit denen man ist. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass manchmal die netten Bekannten auch Bekannten sind. Aber dass es eben auch gefährliche Menschen, die mein Vertrauen nicht verdient haben, wo ich aufpasse. Das muss man ihnen beibringen. Warum? Zu ihrem Schutz. Damit sie nicht mit jedem mit. Und wir sind Kinder Gottes. Wir wachsen heran. Wir sollen reifer werden. Paulus schreibt mal so von der Mannesreife. Also ein Kerl, der im Leben steht. Da musst du also auch ein bisschen was wissen. Da musst du auch die Information vertragen. Und deswegen sagt Gott, es werden solche Zeiten kommen. Es wird Schlimmes. Der Teufel geht umher. Es ist eine potenzielle Gefahr. Nicht die Gefahr, die mich erstarren lässt. Aber pass auf. Sei bereit. Also diese Eigenverantwortung. Angst ist ja nicht grundsätzlich verwerflich. Also wenn ich wüsste, dass hier real, jetzt auch ein paar Jährchen gerade her, das klassische Sommerloch, wo man in Berlin, glaube ich, den man vermeintlich gesehen hat, war dann vielleicht ein Wildschwein oder was auch immer so. Es gab ja sogar kurz einen Videoausschnitt, wo irgendwas über die Straße huschte. Dann war angeblich ein Löwe ausgebrochen. Man hat keinen gefunden, der irgendwo fehlen sollte und so weiter. Aber viel Action. Natürlich, wenn ich jetzt da draußen, ich sehe das fast die Straße, ich würde wahrscheinlich die Schulter eines Löwen drüben am Gehweg erkennen, gerade noch so, und da läuft tatsächlich frei ein Löwe. Dann würde ich beim Rausgehen nachher doch mich auch erstmal vergewissern, ob in Sichtweite dieses Vieh nicht da ist. Die sind ja faszinierend, aber meine Herren, die sind einfach ein bisschen zu groß. Die sind schneller als ich, die sind brutaler Und naja, man möchte ihm nicht begegnen, aber andererseits kann ich doch auch den Tag und die ganze Woche darüber, weil ich, alles klappt ja auch nicht, wenn ich so gelähmt bin vor lauter Angst. Ja, man muss sich Gefahren bewusst sein, man guckt nach links und rechts auf der Straße und man weiß, dass Autos gefährlich sind, hoffentlich, aber man muss sich davon auch nicht ins Box holen mit all den Nöten und Sorgen. Klar gibt es gefährliche Sachen, es gibt lebensgefährliche, aber deine Sorge, deine Angst, das ist ja auch eine Sorge, diese Situation nicht beherrschen zu können, ne? Dann habe ich ja Angst, wenn ich das nicht beherrschen. Die sollst du an Gott ab. Wie macht man das? Ich würde sagen, bekenne Gottes. Und das kann man, wie soll ich sagen, neutral machen, insofern irgendwo hin. Gott ist der Größte, Gott ist der Stärkste. Du kannst es aber auch ihm sagen. Das, was Gott, ich erkenne das einfach an. Du auch in dieser Situation, dunkel wie sonst was, ohne Ausweg, wo ich kein Licht am Ende des Tunnels. Und je mehr du das tust, das ist ja ein psychologischer Effekt. Das ändert an den Realitäten erstmal gar nichts, aber es ist ein psychologischer Effekt für dich. Je mehr du das tust, umso mehr wird dir das auch als Wahrheit, das ist ja eine Wahrheit, auch bewusst. Die kommt auch in deine Gefühle dann. Wenn du den ganzen Tag immer nur davon redest, dass es alles immer schlechter wird und dass du gar keine Zinsen mehr auf dein Erspartes kriegst und dass die Preise steigen und dies und das, auch das ist eine Realität, aber die nimmt ja immer mehr Raum ein, umso mehr du dich damit beschäftigst. Wenn du dich damit beschäftigst, wie groß Gott ist und dass zwischen deiner Situation und Allmacht, alles zu können, alles zu beherrschen, noch ein ganz weiter Weg ist, je größer du da Gott machst, umso mehr wird er das in deinem Herzen auch. Und was wird verschwinden? Die Furcht, die Hilflosigkeit. Weil du weißt, klar, ich für mich, wer bin ich? Aber Gott mit, also rede mit, sag ihm das. Das ist das, was eigentlich auch Lobpreis ist, ja auch, ja, ich bin Mensch, ich kann nicht und ich kann nicht. Pappelapapp, das hat mit Lobpreis gar nichts zu tun. Das ist Hilfe. Aber das ist nicht das Eigentliche. Der Lobpreis ist im Zweifelsfalle der Text, dein Gebet, du Gott groß machst. Der wird nicht größer, der ist schon einfach groß. Der wird größer in dir, also in deiner Wahrnehmung. Kennt ihr das, dass man Leute gering achtet und Leute hoch achtet? Und jeder von uns steht genau in der Situation, dass es von anderen Leuten gibt. Leute, da hat man den Eindruck, die schätzen ein, ist man eine Größe. Es gibt Leute, die verachten. Für die ist man der Letzte, den wollen sie nicht. Das ändert doch eigentlich nichts. Ich kann doch nicht mehr oder weniger, ob mir einer was zutraut oder nicht. Im Ersten. Aber genau genommen unsere Wahrnehmung. Und jemand, der ermutigt wird, der kann tatsächlich plötzlich mehr. Hätte er auch so gekonnt, aber nicht getraut. Aber das Lob, die Förderung, auf einmal kommt dann noch mehr raus, wird noch besser. Und jemand, der immer nur runtergeputzt wird, wird klein. Ändert aber davon, dass er dir eine auf die Glocke hauen kann, vielleicht nichts, wenn das so ein Schrank ist, ne? Du sagst, solche Typen mag ich nicht, wo das ganze Gehirn hier in den Muskeln ist. Aber wenn er einmal zulangt, ist es vollkommen egal, da war halt das Gehirn ein bisschen schlagkräftig. Ändert sozusagen in der Realität nichts. Aber so ist es mit Gott auch, der ist da einfach schon ganz oben, schon ganz gut, denkst. Und was das für einen Einfluss auf dein Leben hat, das ändert schon eine Menge. Also rede mit ihm. Und wenn er dann groß ist, dann kannst du auch sagen, by the way, ich habe hier ein Problem, würde ich gerne in kompetente Hände. Also meistens, auch in dem Alten Testament, bei den Königen, ich glaube Hiskia ist das zum Beispiel, wird sehr deutlich gesagt, dass er da so ein Problem hatte, einen Brief gekriegt hat, einen Drohbrief, pass mal auf, mein lieber Freund, wir werden demnächst bei dir ein, es gibt Krieg, da ist er mit zu Gott gegangen. Und dann schickt Gott ihm einen Propheten, um eine Antwort zu geben, weil Gott besorgt ist, weil jemand erkannt hat, ich kann das Problem nicht lösen. Andere sind auf die Nase gefallen, weil sie gesagt haben, Leute, das kriegen wir hin, das machen wir. Hose auch passiert, fällt mir, deswegen hat er echt richtig Ärger gekriegt. Gab ja öfter die Schwierigkeit, so ein großes Volk mit Wasser zu versorgen und Gott sagt ihm nochmal, geh mal zu diesem Felsenschlag, da mit dem Stock drauf, zack, kommt Wasser. Ich weiß nicht, wie viel später das war, ein Monat. Dasselbe Problem wie Mose ist so stinkesauer, dass die ja einfach kein Gottvertrauen haben, dass sie nicht mal ein paar Schmerzen aushalten können und sagen, lass uns doch mal sehen, kommt her hier. Ich schlage jetzt auf den Felsen und dann werde ich sehen, ob ich euch nicht Wasser geben. Für sich hin, ich kann das. Ihr habt das Prinzip verstanden. Das fand Gott nicht so lustig. Wasser kam, aber Mose hat dafür. Es ist immer noch Gott, der Große ist. Wir müssen, auch wenn jemand einen Heilungsdienst hat, wenn jemand für einen anderen betet und er wird gesund, muss ich doch nicht ab da meine neuen Visitenkarten drucken, ne? Heiler bei Gottes Gnaden hier und kannst mich auch jederzeit anrufen. Das muss doch gar nicht sein. Es ist doch immer noch Gott, der das tut. Und wenn ich da helfen darf, wunderbar. Ja? Überhaupt keine Frage. Er ist der, dann darfst du ihm deine Sorgen bringen, Überforderung. Ich komme damit nicht klar, mit der Last, die ich jetzt trage. Also auch Eigenverantwortung. Ja, Herr, mach du, wie du willst. Das hört sich demütig an. Ich glaube nicht, dass Gott das hört. Es gibt wohl auch kaum Kinder, die sowas zu ihren Eltern dann sagen. Und die haben Sachen, die wollen sie. Und dann wird da gequengelt. Und dann wird, ich will das aber und so. Ja, nee, Mama, das ist schon in Ordnung. So, wie du das möchtest. Ja, meine Herren, ey, das Kind ist doch total krank. Ist doch so, oder? Wenn du Gottes Kind bist, dann hast du deinen liebenden Papa, der ist besorgt. Der wird dir nicht alles geben. In dem Falle nicht, weil wir haben nicht so viel Geld oder so. Das ist wahrscheinlich nicht der Grund, weil Gott hat alle Macht. Aber weil das irgendwie nicht in seinen Plan passt. Aus welchen Gründen auch immer. Wegen dir oder wegen anderen. Warum auch immer. Vielleicht haben wir da auch keine Antwort drauf. Wir dürfen uns in Gottes Hand geborgen fühlen. Also wenn es dunkel wird, dann sorgt dafür, dass das Licht, das du hast, scheffelt, sondern oben auf dem Leuchten, nicht deine, du meinst das Licht der Welt. Er ist stärker als die ganze Bedrohung in der Welt. Wenn es halt immer unter den Scheffel steht, ja, ich bin auch Christ und so, aber das hat mit deinem Alltag nichts zu tun, weil du die Sorgen nicht ab, weil du ihm das eigentlich nicht zutraust und denkst, warum sollte ich überhaupt fragen, das kann man nun mal nicht ändern. Das kann nicht besser. dann bist du weit weg davon zu sagen, ich habe mich, nö, dann stehst du da gleichwertig bis höher in deinen Augen. Aber wenn die Sorgen da sind, brauchst du das nicht verdecken mit kleinen Lager als der in meiner, sag mal, Umwelt, in meiner Welt, in dem, was mich umgibt, was mein Leben bestimmt. Wir leben hier mit den Leuten zusammen, mit denen wir da zusammenleben, mit der Gesellschaft, mit all diesen Sachen, bis hin zum Wetter und sonst wohin und ob wir oben auf dem Berg wohnen und im Tal, da sind wir, das ist meine Welt. Aber er ist stärker, als deswegen darfst du ihn machen. Und wir dürfen das auch füreinander machen, weil wir sind ja manchmal auch dann so schwach. Wie bei Menschen, die jetzt, wo das jetzt mit Gott vielleicht nichts zu tun hat. Einer ist ganz schwach und verzweifelt und dann gibt es jemanden, der sagt, ich nehme dich bei der Hand, ich helfe, lass uns zum Beispiel mal deine Füße gucken, damit du da auf den grünen Zweig kommst. Eine Hilfe, wo du gesagt hast, ja gut, so ein Stapel Briefe schon, die mache ich einfach gar nicht mehr auf, weil bezahlen kann ich das eh. Und dann hängt man sich im Zweifelsfalle lieber, kann man ja auf Kredit kaufen, den Strick. So. Und dann geht man auch nirgendwo hin, um Hilfe. Und so ist es manchmal auch bei den anderen Sachen, wo wir sagen, komm, kann ich für dich beten? Das dürfen wir auch, finde ich, viel mehr machen. Ist ein Grund, warum ich finde, dass man Hauskreise auch haben soll. Weil wir da ein bisschen persönlicher sein können, was man in so einer großen Gruppe nicht tun kann. Ich möchte, wir dürfen, Gott ist größer und wir sind nur seine Mitarbeiter. Aber lass uns zusammen beten. Und wenn du eine Not hast, bring sich. Er ist der Große und Allmächtige. Das darfst du laut tun, du nicht laut tun. Aber manchmal ermutigt dein Gebet, dein Bekenntnis zu deiner Schwäche,